HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang geschuftet und die haben am Ende ihres Erwerbslebens 500, 600 Euro. Und da sagen wir als SPD, denen packen wir was oben drauf.
Wenn ich mal Rentner bin.
Ich will eine Grundrente, die kein fauler Kompromiss ist. Aber es wird ein Kompromiss sein.
Wenn ich mal Rentner bin.
Es gibt in der Arbeitsgruppe Diskussionsbedarf im Detail.
Wenn ich mal Rentner bin, sind die richtig guten Zeiten sicher längst dahin. Wenn ich mal Rentner bin.
Die Bedürftigkeitsprüfung muss kommen.
Wenn wir auf die Vermögensprüfung verzichten, ist das Tor offen auch für andere Transfersysteme.
Eine grundsätzlich falsche Weichenstellung in der Fortentwicklung unseres Sozialsystems.
Es werden die Kosten einer jungen Generation für viele Jahre in die Zukunft aufgebürdet.
Dass Menschen, Steuerzahler, eine Leistung finanzieren für andere Mitbürger, die sie gar nicht brauchen.
Wenn ich mal Rentner bin, sind die richtig guten Zeiten sicher längst dahin.
Ich würde die Große Koalition nicht an dieser Frage platzen lassen.
Ich kann nur sagen, dass für die Bewertung der Halbzeitbilanz auf dem SPD-Bundesparteitag die Frage der Grundrente eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt.
Und für uns als Union ist klar, dass wir uns hier auch nicht an die SPD verkaufen.
Was kann man mit der Union noch umsetzen? Da ist die Grundrente ein wesentliches Gerechtigkeitsthema. Wenn wir uns da nicht verständigen, dann hat die Koalition überhaupt keine Zukunft.
Heute, an diesem Montag, hätte der Koalitionsausschuss bei Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Grundrente entscheiden sollen. Aber nun hat man sich um eine Woche vertagt. Die Grundrente berührt Grundsatzfragen, auch die der Großen Koalition. Dreimal schon stand eine Art Grundrente in einem Koalitionsvertrag. Zweimal ist das Vorhaben gescheitert. Und auch dieser dritte Anlauf jetzt bietet noch genügend Zündstoff. Es gibt Streit über die Finanzierung, die Einkommensgrenzen und Freibeträge für Erspartes. Stand der derzeitigen Verhandlungen: an der Bedürftigkeitsprüfung scheiden sich die Geister. Die Daten müssten die Finanzämter liefern. Doch welche Einkommen werden in welcher Weise überhaupt berücksichtigt? Und was ist mit vermögenden Rentnern? Wo liegt die Grenze? Wer entscheidet, ob das kleine Ersparte schon Vermögen ist? Für viele ist vor allem eins sicher: scheitert die Grundrente, scheitert auch die Große Koalition. Nur das Alter ist sicher, der ewige Streit um die Grundrente, so haben wir den Tag heute überschrieben. Sicher ist auf jeden Fall, die Grundrente ist keine neue Idee. Thorsten Schweinhardt mit der langen Chronik der angekündigten Grundrente.
Seit Jahrzehnten wird sie diskutiert. Umgesetzt wurde sie aber nie. Die Grundrente. Schon 1998 hatte die erste rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder die Grundrente im Gepäck. Sie hieß damals nur noch nicht so. Der Koalitionsvertrag von Oktober 1998 versprach ein bezahlbares Rentensystem und garantierte für alte Menschen einen angemessenen Lebensstandard. Neben zahlreicher anderer Maßnahmen war hier auch eine Rente nach Mindesteinkommen aufgeführt. Übrigens im expliziten Zusammenhang mit der eigenständigen Absicherung von Frauen. Die Rente nach Mindesteinkommen war ein Konzept, das ursprünglich 1972 von der SPD-FDP-Koalition unter Willy Brandt eingeführt wurde. Dabei wurden niedrige Renten aufgewertet. Voraussetzungen waren mindestens 25 Beitragsjahre, eine Prüfung der Vermögensverhältnisse fand nicht statt. Durch eine Rentenreform unter der Regierung Kohl im Jahr 1992 wurde die Rente nach Mindesteinkommen praktisch abgeschafft. Ersetzt wurde sie durch die Rente nach Mindestentgeltpunkten. Vor allem die Mindestanzahl der Beitragsjahre wurde nun deutlich heraufgesetzt, von 25 auf 35 Versicherungsjahre. Im Oktober 2009 kam die Grundrente erneut auf den Tisch und wieder unter einem neuen Namen, nämlich Zuschussrente. Das Konzept, vorgelegt von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, sollte laut Koalitionsvertrag ein Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung garantieren. Zitat: für alle, die ein Leben lang Vollzeit gearbeitet und vorgesorgt haben. Ein Leben lang hieß in diesem Fall, man musste 35 Beitragsjahre nachweisen und zusätzlich eine private Altersvorsorge wie die Riester-Rente abgeschlossen haben. Außerdem war eine Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen. Wer diese Voraussetzungen erfüllte, für den sollten mindestens 850 Euro Rente sicher sein. Es dauerte ganze 2,5 Jahre, bis der erste spruchreife Entwurf zur Zuschussrente vorlag. Im Laufe der zähen und eher halbherzigen Verhandlungen wurde die Zuschussrente ganz nebenbei in Lebensleistungsrente umgetauft und die Mindestbeitragszahl auf 40 Jahre hochgeschraubt. Nach diversen Meinungsverschiedenheiten verschwand das ganze Konzept schließlich in der Versenkung. Das gleiche Spiel wiederholte sich 2013 unter der zweiten von Angela Merkel geführten Großen Koalition. Von der Leyens Nachfolgerin Andrea Nahles brachte in den neuen Koalitionsvertrag die solidarische Lebensleistungsrente ein. Neuer Name, aber größtenteils eine Neuauflage der alten Lebensleistungsrente. Kleine Renten sollten in einem zweistufigen Verfahren aufgewertet werden. Voraussetzungen wurden 40 Versicherungsjahre, eine Riester-Rente und eine Bedürftigkeitsprüfung. Wobei die Bedingungen hier diverse Einschränkungen zugunsten der Rentner erfuhren. Auch hier folgte eine längere Periode des Vor-sich-hin-Dümpelns und, kaum überraschend, eine Umbenennung, diesmal in gesetzliche Solidarrente. Heftiger Widerstand, vor allem aus der CDU-Bundestagsfraktion, beförderte aber dann auch diesen Vorstoß in den Papierkorb.
Man kann so viele Namen, wie man möchte, erwähnen, aber es bleibt dabei, es geht nicht um hohe Beträge. Rund 560.000 Menschen bekommen momentan Grundsicherung in Deutschland. Das sind etwa 3,2% der Rentner. Die Zahl dürfte in Zukunft erheblich ansteigen, weil die Erwerbsbiografien immer brüchiger werden. Um die Lebensleistung der Menschen mehr zu würdigen, will man nun etwas ändern. Wer mindestens 35 Jahre lang gearbeitet hat, soll besser dastehen. Dieser Personenkreis soll in Zukunft eine Grundrente erhalten, die etwa 10% über der Grundsicherung liegen soll. So sehen die Pläne der Bundesregierung ganz grob aus. So ganz einig ist man sich bekanntlich ja noch nicht. Denn je nachdem, wie viele Menschen in den Genuss einer Grundrente kämen, die Sache kann teuer werden. Johannes Geier ist Volkswirt und Rentenexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Abend, Herr Geier.
Guten Abend, Frau Henk.
Herr Dr. Geier, Sie haben sich mit einer Studie, in einer Studie beschäftigt mit den aktuellen Rentnern und auch der Zukunft mit dem Fokus auf Grundsicherung und möglicher Grundrente. Was wollten Sie denn herausfinden?
Na, wir wollten einmal herausfinden, wie sich die Altersarmut in den kommenden Jahren entwickeln wird. Und das zweite Ziel war aktuelle Reformvorschläge, wie die Grundrente à la Koalitionsvertrag oder auch à la jetzt Hubertus Heil, abzuschätzen, was das für Auswirkungen hätte auf die Armutsquote und auf die Grundsicherungsquote.
Und für die Politiker geht es natürlich auch immer um die Frage, was ist finanzierbar? Besonders teuer wird es, wenn allein der Faktor Zeit entscheidend ist. Also wer 35 Jahre lang gearbeitet hat, der bekommt dann mindestens die Grundrente. Wie groß wäre denn der Personenkreis dann?
Also der Personenkreis, der sich dafür qualifizieren würde, wäre gut 3 Millionen Personen. Hauptsächlich Frauen, also rund 3/4 Frauen, die auf diese Versicherungszeiten kommen und dann noch, das ist ja die zweite Bedingung, relativ wenig eingezahlt haben oder relativ wenig verdient haben. Das heißt, die müssen im Durchschnitt unter 0,8 Entgeltpunkten liegen.
Sie haben auch in dieser Studie herausgefunden, dass wenn alle Bedürftigen ihre Ansprüche auch geltend machen würden, dann bekämen jetzt schon viel mehr Menschen Grundsicherung. Woran liegt das?
Das ist richtig. Also Sie hatten ja vorhin gesagt, 3% ungefähr aller Menschen im höheren Alter. Wir schätzen, dass die Zahl bis zu, also das Doppelte mehr oder bis zum Dreifachen liegen könnte. Gründe dafür sind wohl vielfältig. Ein Grund ist, bei Nicht-in-Anspruchnahme sehen wir häufig geringere Ansprüche. Also Menschen scheuen dann den Gang zum Amt, wenn die Ansprüche nicht so hoch sind. Allerdings, wir reden hier über sehr kleine Einkommen. Das heißt, auch dort wäre quasi ein Grundsicherungsanspruch von 30 oder 50 Euro, würde das Einkommen schon relativ stark anheben. Und was man auch nicht vergessen darf, man erfährt dann noch bestimmte Begünstigungen. Also man muss keinen Rundfunkbeitrag zahlen und kann eventuell bestimmte Angebote des öffentlichen Nahverkehrs oder der Kultur günstiger erreichen. Und insofern hat das schon eine Auswirkung. Allerdings ist die Hürde, zum Amt zu gehen, für viele Menschen immer noch sehr hoch. Und sie versuchen dann lieber, sich durchzuschlagen mit dem, was sie haben.
Und sind vielleicht auch gar nicht informiert darüber, dass ihnen noch so viel durch die Lappen geht, wenn sie sagen, da gibt es dann eben noch Vergünstigungen für den öffentlichen Nahverkehr, für Museumsbesuch und, da kommt ja einiges zusammen.
Das ist richtig. Also Informiertheit, es gibt auch noch das Phänomen, dass Menschen denken, ihre Kinder würden dann in Regress genommen. Das war früher oder das ist heute auch noch bei anderen Leistungen der Sozialhilfe so, ist aber bei der Grundsicherung abgeschafft worden, gerade mit dem Ziel, Menschen sozusagen zu helfen, diesen Antrag zu stellen, damit sie nicht vor Scham, dass ihre Kinder dann zahlen müssen, nicht das Amt meiden. Das hat man abgeschafft, aber das wissen viele Leute immer noch nicht.
Dass so viel mehr Menschen eigentlich Anspruch hätten, den aber gar nicht geltend machen. Was sagen diese Zahlen denn für das Projekt Grundrente?
Ja, das hat nur teilweise was damit zu tun, weil die Grundrente, die fokussiert auf einen bestimmten Personenkreis, eben den mit den langen Versicherungsbiografien und dieses Phänomen Nicht-in-Anspruchnahme von Grundsicherungsleistungen, das betrifft ja alle Menschen, die Anspruch hätten. Ja, das sind nicht nur die, die auf diese langen Versicherungszeiten kommen, die jetzt von der Grundrente profitieren würden, sondern eben auch viele Menschen mit, vielleicht sogar ohne einen Anspruch in der Rentenversicherung, ja, auch die gibt's ja. Und die Grundrente, das Einzige, also wo es jetzt zusammenfällt, ist, wenn ich in der Rente was verbessere für diese Geringverdiener, was sie ohne Antragstellung erreichen, ja, dann verbessere ich natürlich automatisch deren Einkommensleistung. Das heißt, mit solchen Maßnahmen erreicht man immer diese armen Menschen, weil sie nicht selber aktiv werden müssen, wenn ich da unten Einkommen erhöhe. Oder wenn ich so eine standardisierte Einkommensprüfung, wie sie jetzt anscheinend anvisiert ist, durchführe.
Also dieser Aspekt der Überprüfung, wer ist wirklich bedürftig und wer nicht, der ist ganz entscheidend dafür, wie viele Menschen letztlich profitieren.
Der ist, also grundsätzlich ist er entscheidend darüber, wer überhaupt in den Kreis der Berechtigten kommt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache es wie die Grundsicherung, ja, dann reden wir nicht mehr über 3 Millionen, wie in dem ursprünglichen Plan, sondern noch über ein bisschen mehr, also 150.000 vielleicht geschätzt. Mhm. Und der ist auch wichtig, also mit der Bedürftigkeit ist es ja immer so, sie müssen also aktiv werden, um diese Sozialleistungen in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, da haben sie auch noch das Phänomen, dass Menschen dann eventuell nicht grundrentenberechtigt wären, weil sie den Gang zum Amt scheuen.
Ja, ja, also dieses Aktivwerden und sich auch überprüfen lassen, das ist natürlich ein ganz erheblicher Faktor. Was würde die Grundrente denn an der großen Problematik der Altersarmut ändern aus Ihrer Sicht?
Ja, die hat schon, also je nach Ausgestaltung, wir wissen das nicht genau, was jetzt am Ende kommt. Wenn man es in der kleinen Variante macht, nur die Menschen da in der Grundsicherung besser stellt, dann hat das sehr marginale Auswirkungen auf die Quoten. Also dann würde man eben diese 150.000 Menschen, vielleicht auch ein bisschen mehr, die dann knapp drüber liegen, die würde man erreichen und besser stellen. Wenn man das alte Konzept von Herrn Heil benutzt hätte mit den 3 Millionen, dann hätte man schon spürbare Effekte gehabt. Man hätte aber auch Menschen besser gestellt, die durchaus in vermögenden oder besser verdienenden, gut situierten Haushalten leben. Also, aber gleichzeitig, da hätte man schon in der Masse eher einkommensschwache Haushalte besser gestellt. Es trifft aber, also ne, weil die Hürden so hoch sind, um diese Grundrente in Anspruch nehmen zu können, sie müssen 35 Versicherungsjahre aufbauen. Damit erreichen sie natürlich Menschen mit langen Unterbrechungen oder Menschen, die vielleicht aus Krankheit früher ausgeschieden sind aus dem Arbeitsmarkt, eher nicht. Also da gibt es auch noch Risiken, die Grundrente gar nicht adressiert. Und das wissen wir ja heute schon, Langzeitarbeitslose haben sehr hohes Altersarmutsrisiko und genauso wie Personen, die von langer, schwerer Krankheit getroffen sind, weil die eben nicht mehr am Arbeitsmarkt aktiv sein können.
Auf diese 35 Jahre werden wir noch intensiv zu sprechen kommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Geier. Das Alter. Während man früher vielleicht 10 oder 20 Jahre lang die Rente genießen konnte, sieht das heute bei steigender Lebenserwartung ganz anders aus. Deutschland wird immer älter. Hundertste Geburtstage sind keine absolute Ausnahme mehr. Die Rente muss dann für fast 40 Jahre Ruhestand reichen. Da kann man den eigenen Wohlstand leicht überleben und dann doch plötzlich auf Grundsicherung angewiesen sein. Aber bevor wir allzu schwarz sehen, gucken wir doch mal ganz entspannt auf die Vorteile des Altwerdens.
Ein Hoch auf das Alter, Teil 1. Endlich wieder betüdelt. Die mittleren Jahre, naja, du bist nicht mehr jung. Das heißt, für schlechtes Benehmen, Versagen und blödes Gerede gibt es keine guten Ausreden. Außerdem musst du alles selber machen und selber bezahlen. Kinder, Urlaub, Abendessen. Als mittelalter Mensch wirst du gelegentlich gelobt, dafür, dass du die Leistung trägst oder den Laden am Laufen hältst. Aber dafür kaufen kannst du dir nichts. Im Restaurant gibt es Kinder- und Seniorenteller. Ein randvoller Middle-Ager-Teller, mit dem du die beim Leistungstragen verbrauchte Energie wiederherstellen kannst, Fehlanzeige. Genauso bei der Bahn. Verlange mal eine günstige Tageskarte für Overperformer Mitte 40. Tut uns leid, wir haben nur Semestertickets und Seniorentickets. Spätestens da fängst du an, dich nach dem Alter zu sehnen. Endlich Senior. Endlich wieder schwach sein und entsprechend betüdelt werden. Mit dem Seniorenticket zum Seniorenabend fahren und Seniorenteller futtern, für den langt dann hoffentlich auch die Grundrente. Und statt die Sehschwäche zu überspielen, um nicht langsam oder gar technikfern zu wirken, kannst du selbstbewusst ein Seniorenhandy verlangen, mit den größten Zahlen und Buchstaben der Welt. Und Warntönen, wenn du auf eine böse Seite kommst. Und wenn jemand ungeduldig wird, zurückpumpen. Alte Frau ist kein D-Zug. Und dann in aller Ruhe die unzählbaren Angebote für ältere Menschen ansehen. Busreisen, Tanztee, Kreuzfahrt, Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung. Oder warum nicht an der Universität des dritten Lebensalters einschreiben und sich in Seminaren ohne Rücksicht auf den Lehrstoff endlos über längst vergangene Zeiten ausbreiten? Begleitet von den nachsichtigen, ja sogar ehrfürchtig staunenden Blicken der Kommilitonen. So geistig fit möchten sie gerne auch mal sein im Alter. Die ahnungslosen Engel. Aber nicht zu fit erscheinen. Darauf warten die Jungen und Mittelalten nur, dich als leistungsbereiten Super-Silver-Ager abzustempeln und dir ihre Fürsorge wieder zu entziehen, weil du ja so toll selber für dich sorgen kannst. Nein, nein, das Alter ist nur angenehm, wenn du auch ein bisschen, naja, alt wirkst. Sonst hast du nichts davon.
Super Silver Ager, endlich Senior. Ob die Sehnsucht so groß sein kann, das entscheidet sich auch in Berlin. Die Große Koalition hat die Grundrente in ihren Koalitionsvertrag geschrieben und steht nun unter Zugzwang, sich auf einen gemeinsamen Plan zu einigen. Das hätte eigentlich schon heute passieren sollen, aber da die Sache kompliziert ist und die Sichtweisen sehr verschieden, wurde nochmal verlängert. Anja Günther aus Berlin über die verschobene Einigung.
Jetzt also soll es am 10. November klappen. Dann wollen CDU, CSU und SPD ihren Grundrentenstreit endgültig beenden. Das wird schon, sagen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder.
Nächste Woche im Koalitionsausschuss sollten wir einen Haken dran kriegen.
Man muss das mit kühlem Kopf machen, das Ganze. Und deswegen nochmal jetzt die Woche dann nutzen, um nächste Woche dann vielleicht eine gute Entscheidung zu schaffen.
Seit Mai schon liegt ein Gesetzentwurf von Bundessozialminister Hubertus Heil zur Grundrente vor. Wer 35 Jahre lang Rentenbeitrag gezahlt hat, soll eine Rente erhalten, die deutlich oberhalb der Grundsicherung liegt. Strittig ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte Bedürftigkeitsprüfung. CDU und CSU beharren darauf, die SPD lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung ab. Auch wenn beide Seiten betonen, ein Kompromiss sei greifbar, Söder sogar sagt, das sei geklärt, Details werden offenbar noch diskutiert. Klingbeil appelliert an Merkel und Kramp-Karrenbauer.
Es ist nicht klar, in welche Richtung es geht. Ich erwarte auch, dass die Kanzlerin und die Parteivorsitzende jetzt mal klar sagen, was die Linie der Union ist.
Um die Sache allein aber geht es längst nicht mehr. Der Grundrentenstreit ist auch eine Existenzfrage für die Große Koalition. Mal wieder. Die SPD-Spitze will nicht wirklich nachgeben, weil dies die Frage befeuern dürfte, was die Sozialdemokraten in der GroKo eigentlich noch gewinnen können. Die Union tut sich schwer, der SPD entgegenzukommen, weil der Eindruck vermieden werden soll, dies geschehe nur, damit die SPD die GroKo nicht verlässt. Ein Trauerspiel sei das alles, meint Grünen-Parteichef Robert Habeck.
Die Große Koalition beweist einmal mehr, dass sie die Parteien vor das Land stellt. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie die nahbaren möglichen Kompromisse nicht beschreiten kann, einfach weil man nur noch Angst hat, das Gesicht vor seinen eigenen Leuten zu verlieren. So kann man letztlich ein Land nicht regieren.
Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch mahnt die Bundesregierung, aus der richtigen Grundrentenidee keine Respektlosrente zu machen. Dass Union und SPD den Grundrentenstreit haben so lange laufen lassen, bringt jetzt beide in die Bredouille. Wichtige Parteitage stehen bevor. Die CDU trifft sich Ende November in Leipzig, die SPD Anfang Dezember in Berlin. Dann wird die neue Parteispitze gewählt. Von der Grundrentenentscheidung wird mit abhängen, wie viel Rückenwind die GroKo-Skeptiker in der SPD bekommen. SPD-Bundesvize Ralf Stegner warnt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio vor faulen Kompromissen.
Am Ende muss die Union wissen, ob sie sozusagen der kaltherzigen Marktlogik folgen will oder mit uns die Grundrente beschließt. Sollten wir nicht zu einer vernünftigen Grundrente kommen, dann, glaube ich, sieht es zappenduster aus mit der Großen Koalition.
Noch ein paar Tage abwarten, noch ein paar Tage nachdenken. Hält die Große Koalition das aus? Ja, sagt Stegner, ja, sagt auch Söder und mahnt zur Besonnenheit.
Es ist wichtig, dass alle Volksparteien zeigen, dass sie handlungsfähig sind. Geduld besitzen und an der Sache diskutieren.
Söders Pendant an der CDU-Spitze, Annegret Kramp-Karrenbauer, schweigt bisher beim Thema Grundrente. Auf ihr Machtwort, das die SPD verlangt, dürften auch in der Union selbst einige warten.
Nur das Alter ist sicher, der ewige Streit um die Grundrente. HR2 Kultur der Tag. Die Rente ist sicher. Dieser legendäre Satz, den Norbert Blüm 1986 ausgesprochen hat, als er CDU-Arbeitsminister war, der sollte beruhigen. Gestimmt hat er schon damals nicht. Denn das System funktioniert in einer immer älter werdenden Gesellschaft nur bedingt. Immer weniger Junge müssen die Rentenzahlungen für immer mehr Alte erwirtschaften. Der Altersarmut will die Große Koalition etwas entgegensetzen, auch wenn die Grundrente dafür ja nur sehr bedingt taugt, wie wir gehört haben. Aber es klingt zumindest so, als würde man sich des Problems annehmen. Renten, Kosmetik und im Alter muss man das Make-up ja bekanntlich etwas dicker auftragen. Professor Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften am Rhein-Ahr-Campus Remagen der Hochschule Koblenz. Schönen guten Abend, Herr Professor Sell.
Guten Abend.
Gucken wir mal auf das Rentenniveau. Das ist der Rentenanspruch eines Durchschnittsverdieners nach 45 Arbeitsjahren im Verhältnis zum Durchschnittslohn der aktuellen Arbeitnehmer. Und dieses Rentenniveau sinkt kontinuierlich. 1980 lag es bei 56%. Aktuell sind wir bei etwa 47% und bewegen uns weiter nach unten. Muss man sich damit abfinden, dass man von der Rente nicht mehr leben kann?
Naja, also ich glaube, an der Stelle müssen wir differenzieren. Natürlich ist es so, dass die Absenkung des Rentenniveaus, was wir seit Anfang der 2000er Jahre in sehr starkem Maße sehen, ein ganz zentrales Problem ist, auch für die Gerechtigkeitsvorstellung. Weil ich glaube, man muss das an einer Kunstfigur mal deutlich machen, was das tatsächlich in Euro bedeutet. Immer wieder wabert ja der berühmte deutsche Eckrentner durch die Berichterstattung. Das ist jemand, der also 45 Jahre lang ohne Unterbrechung immer beitragspflichtig gearbeitet hat, verdammt lange Zeit. Und in diesen 45 Jahren immer das Durchschnittsentgelt, was Sie schon angesprochen haben, verdient hat. Jetzt fragt sich der Hörer natürlich, was ist denn das Durchschnittsentgelt?
Das ist eine ganz entscheidende Frage.
Ja, genau, weil es tut mir leid, ich muss die Nachricht überbringen. Also zurzeit, aktuell liegt das Durchschnittseinkommen in der gesetzlichen Rentenversicherung bei 3.242 Euro brutto im Monat. So, jetzt muss man erstmal durchschnaufen, weil jeder von uns kennt viele Menschen, viele Arbeitnehmer, die weit weniger als 3.242 Euro brutto im Monat verdienen. Millionen von Arbeitnehmern, die zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft gehören, kommen nie auf solche Beträge bei Vollzeitarbeit. Mhm. Wir haben zurzeit nach den Zahlen der Bundesregierung zum Beispiel 3,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte, wohlgemerkt, die weniger als 2.000 Euro brutto, da gehen dann noch die Abzüge ab, verdienen im Monat. Das ist eine gewaltige Zahl. Aber stellen wir uns mal vor, Sie hätten also das erfüllt, immer dieses Durchschnittseinkommen verdient und 45 Jahre durchgehalten, dann kommen Sie zurzeit aktuell auf eine Bruttomonatsrente von 1.487 Euro. Davon gehen noch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab, sind wir bei 1.326 Euro netto. Davon müssen Sie dann sozusagen Ihren Lebensunterhalt, wenn Sie keine weiteren Einkommen haben, bestreiten. Nun, was machen jetzt die Leute, die da drunter liegen? Und das sind ja, wie gesagt, Millionen Arbeitnehmer. Hm. Na, die sind gekniffen. Wenn Sie zum Beispiel 45 Jahre zum derzeitigen gesetzlichen Mindestlohn, also fortgeschrieben, arbeiten, der liegt bei 9,19 Euro, dann steht bei Ihnen nicht ein Entgeltpunkt, sondern nur ein halber. Und dann kommen Sie nach 45 langen Jahren auf eine Monatsrente von 730 Euro und das liegt unterhalb des Hartz-IV-Satzes, also der Grundsicherung für Ältere.
Ja, und davon kann man tatsächlich keinen Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, wenn wir von diesem Eckrentner ausgehen, der ja, wie Sie sagen, eine Kunstfigur ist, dass wir uns generell eigentlich zu wenig Gedanken über unsere Rentenansprüche machen, solange das noch ein bisschen in der Zukunft liegt?
Naja, wir haben sozusagen das eigentliche Kernproblem scheint mir in einer auch beobachtbaren Polarisierung der Alterseinkommen zu liegen. Was meine ich damit? Wir haben zum einen tatsächlich weiterhin Menschen, die auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung, weil sie nämlich überdurchschnittlich verdient haben, denken Sie an gut verdienende Facharbeiter zum Beispiel in der Industrie oder Angestellte mit hohen Einkommen, die kriegen auch in Zukunft eine Rente, die also deutlich höher liegt, die liegt bei 2000 Euro und mehr im Monat. Und das sind ja auch Leute, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die dann oftmals noch weitere Einkommensquellen im Alter haben. Die haben noch Betriebsrenten, die haben oftmals auch ein Vermögen bilden können, haben sich eine Eigentumswohnung kaufen können oder ein Haus. Aber die anderen am unteren Ende, die Zahl der altersarmen Menschen, die wird genauso zunehmen wie die der wirklich gut, finanziell ganz gut ausgestatteten Senioren. Nur die haben das Problem, wenn sie mal an diese Mindestlöhner denken oder die Leute, die jetzt im Osten, in Ostdeutschland in die Rente gehen. Das sind die Leute, die jetzt die gebrochenen Erwerbsbiografien nach der Wende hatten. Die haben oft jahrelange Arbeitslosigkeit, dann haben sie im Niedriglohnsektor gearbeitet, wenn überhaupt. Das heißt, die kriegen alle gesetzliche Renten, die unter der Hartz-IV-Schwelle liegen, der Grundsicherung für Ältere. Und die haben aber auch keine Betriebsrenten, die haben kein Vermögen bilden können. Und diese Zahl wird in den nächsten vor uns liegenden Jahren deutlich wachsen. Hm. Und das ist eigentlich, diese Spaltung ist das eigentliche Problem.
Jetzt haben wir diesen Vorschlag der Grundrente auf dem Tisch liegen. Ist noch nicht verabschiedet, aber es soll ja dann nächsten Montag soweit sein, dass sich die Große Koalition einigen wird. Da geht es ja um 35 Jahre Erwerbsarbeit, also nochmal 10 Jahre weniger als dieser berühmte Eckrentner erwirtschaftet hat. Trifft das denn dann überhaupt die Richtigen? Sind es nicht eher diejenigen, die gar nicht auf 35 Jahre kommen, die so besonders unterstützungsbedürftig sind?
Also wir müssen genau dieses Fallbeil von 35 Jahren, was in der Regelung vorgesehen ist, das muss man äußerst kritisch sehen, aus zwei Gründen. Zum Ersten schaffen Sie damit natürlich enorme Gerechtigkeitsprobleme. Also was macht jemand, der 34 Jahre und 10 Monate hinter sich gebracht hat, der fällt völlig raus. Ist das gerecht? Fragezeichen. Das ist immer bei solchen harten Grenzen der Fall. Aber das eigentliche Problem ist, wie kommt man auf diese 35 Jahre? Und wenn Sie ehrlich sind, werden Sie sehen, zufälligerweise ist eine nicht unerhebliche Zahl an Menschen, die heute schon auf Grundsicherung angewiesen sind, und das sind ja offiziell schon über 560.000 Menschen, und hinzu kommen nochmal etwa 370.000, die von uns geschätzt werden, die Anspruch hätten auf Grundsicherung, aber die aus unterschiedlichen Gründen gar nicht in Anspruch nehmen.
Genau, davon haben wir gehört vorhin, ja.
Ja, und wenn man das berücksichtigt, also, und wenn man sich die Gruppe anschaut, werden Sie sehen, sehr viele von denen liegen zufälligerweise, natürlich nicht zufälligerweise, unter diesen 35, knapp unter diesen 35 Jahren, sodass die natürlich dann die Zahl der potenziellen Empfänger dieser, lassen Sie es mich zugespitzt formulieren, etwas als Sozialhilfe plus die Grundrente, denn das ist es ja letztendlich, dass die gar nicht den Anspruch haben auf diese Leistung. Und damit reduziert man natürlich auch den damit verbundenen Finanzierungsaufwand.
Dann wird es günstiger, wenn nicht so viele Leute es in Anspruch nehmen. Herzlichen Dank, Professor Stefan Sell. Keine Angst vor dem Alter, denn wer alt ist, ist relevant.
Ein Hoch auf das Alter, Teil 2. Endlich wieder Teil einer relevanten Gruppe. Als junger Mensch warst du Teil einer Generation. Und alle haben sich den Kopf zerbrochen, was mit dir und deiner Generation los ist, warum ihr nichts taugt, was ihr trotzdem mal werden sollt und wie man euch am Arbeitsplatz so einseift, dass ihr glaubt, dass Überstunden machen in so einem Laden eine super coole Sache ist. In den mittleren Jahren ist das vorbei, da hast du zu funktionieren. Wenn du sagst, ey, Moment, ich gehöre aber der Generation E an und bin deswegen von Natur aus empfindlich, dann kriegst du nicht mal eine Antwort. Keine Shell-Studie ermittelt, wogegen und warum du so empfindlich bist. In den mittleren Jahren ist der Mensch auf eine ganz unangenehme Weise Individuum, völlig auf sich gestellt und von allen guten gesellschaftlichen Geistern verlassen. Das ändert sich, du ahnst es schon, sobald du ins Seniorenalter vorstößt. Es winkt der Alterssurvey, die Silver Ager Study, wenn du Pech hast, auch der Monitor Altersarmut. Aber grundsätzlich bist du nun wieder zurück in der Stallwärme einer relevanten, potenziell bedürftigen Gruppe, deren Wohlergehen eine sogenannte gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das bedeutet meistens, dass sich am Ende niemand darum kümmert, aber das muss dich beim Eintritt ins Seniorenalter noch nicht sorgen. Da zählt erst einmal das Gefühl. und zwar das Wir-Gefühl. Auf mich hat niemand geachtet, aber auf uns Senioren nämlich, da muss man achten. Wir artikulieren unsere Bedürfnisse, wir sind pflegebedürftig, aber selbstbewusst. Du kannst jetzt auch wieder politische Ansichten äußern, für die sich Menschen in den mittleren Jahren schämen müssten. Sie werden dir verzeihen, weil jede jüngere Generation fälschlicherweise glaubt, dass diese Ansichten mit dir aussterben und sie selber ganz anders im Alter sein werden. Du weißt es besser, aber du verrätst es nicht. Ja, das ist das Schöne am Alter. Die Rückkehr in die völlige Verantwortungslosigkeit. Du kannst so stur, merkwürdig und aggressiv sein, wie du willst. Wenn sich jemand daran stört, holst du auf der Stelle den Senior oder die Seniorin hervor. Und denen kann und darf ja niemand ernstlich böse sein.
Frauen sind besonders stark betroffen von der Armut im Alter und gerade Frauen sind es auch, die vermutlich kaum in den Genuss einer Grundrente kommen werden, weil man mit großen Pausen für die Kindererziehung in der Erwerbsbiografie, mit Teilzeitarbeit und dann vielleicht noch einer Phase der Pflege von Angehörigen gar nicht auf 35 Jahre Erwerbstätigkeit kommt. Der Sozialverband Deutschland sucht in einer Studie Auswege aus dem Dilemma mit ganz klaren Forderungen an die Politik. Annette Kammerer berichtet.
Ob putzen, die eigenen Kinder erziehen oder die Eltern pflegen. Häusliche Arbeit ist in Deutschland immer noch vor allem Frauensache. Das belegen Statistiken schon seit langem. Doch wie sich diese Ungleichheit perspektivisch auf Karriere und Rente auswirkt, das ist weniger bekannt. Für den Bereich häusliche Pflege hat der Sozialverband Deutschland nun versucht, die Zusammenhänge darzustellen. In einem Gutachten rechnet er vor, 4,5 Millionen Menschen pflegen ihre Angehörigen zu Hause. 70% davon sind Frauen. Andreas Bauer, Präsident des Sozialverbands.
Das Hauptproblem ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, ist die Belastung. Die zerbrechen ganz oft daran. Und dann steigen sie zum Teil auch ganz aus dem Beruf aus. Mit der Folge, dass sowohl die Einkommenseinbußen als auch später die Altersarmut nicht zu vermeiden sind.
Rentenpunkte für Sorgearbeit gibt es vom Staat zwar, so die Leiterin des Gutachtens Katja Knaute, aber die seien zu gering. Auch weil sie lediglich auf einem fiktiv errechneten Einkommen basierten.
Und wenn Sie zusätzlich Hilfe in Anspruch nehmen, professionelle Pflegehilfe in Form eines ambulanten Pflegedienstes, reduziert sich dieser Beitrag zur Rentenversicherung nochmal um 30-50%. Also auch nichts Armutsfestes.
Fast 60% der Menschen, die im Alter Grundsicherung beziehen, sind weiblich. Tatsächlich aber ist das Armutsrisiko im Alter für Frauen viel höher, schätzt Wissenschaftlerin Knaute. Denn belastbare Zahlen fehlten, genauso wie die Suche nach dem Warum, den Gründen für Altersarmut.
Das ist nicht ausreichend untersucht, schon gar nicht individuell, weil immer nur das Haushaltseinkommen betrachtet wird in den Studien. Und das verdeckt die individuelle Altersarmut von Frauen.
Hier steht das Gutachten deshalb auf wackligen Füßen. Dass vor allem Frauen pflegen, ist bekannt. Dass sie dadurch oft in Teilzeit gezwungen werden, auch. Doch ob sie dadurch arm im Alter werden, das kann auch das Gutachten nur theoretisch beleuchten. Denn klar ist, durch die Pflege zu Hause werden zunächst Lohn und später dann auch Rentenansprüche eingebüßt. An die Politik stellt der Sozialverband Deutschland deshalb drei klare Forderungen. Erstens müsse die Pflegestruktur verbessert werden, mehr Einrichtungen, mehr Personal. Zweitens müssten die Einkommensverluste für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, kompensiert werden, ähnlich dem Elterngeld, fordert der Präsident des Sozialverbandes Andreas Bauer.
Wir fordern drittens einen Ausgleich in der Einzahlung für die gesetzliche Rente, damit nicht am Ende des Arbeitslebens eine geringe Rente aufgrund der Pflege und aufgrund der Verluste der Einkommenseinbußen auftreten.
Von diesen drei Forderungen steht allerdings keine einzige im Koalitionsvertrag. Dass sich hier in dieser Legislaturperiode deshalb noch etwas nennenswert bewegt, davon geht der Sozialverband nicht aus.
Mehr Geld für Pflege und auch ein Ausgleich für die Pflegenden. Nun kann es ja sein, dass die Frauen mit ihrer häuslichen Arbeit einem gut verdienenden Mann den Rücken freigehalten haben und zwar keine auskömmliche eigene Rente erwirtschaftet haben, aber den gemeinsamen Wohlstand als Paar sehr wohl. Da kommt dann die berühmte Zahnarztgattin ins Spiel. Und wir sind bei den Bedürftigkeitsprüfungen. Professor Dr. Hanno Kube lehrt an der Uni Heidelberg Finanz- und Steuerrecht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schauen wir uns diese Bedürftigkeitsprüfung mal ein bisschen genauer an. Die ist ja großer Streitpunkt bei der Entscheidung über die Grundrente. Wie könnte man denn die Verteilung sinnvoll gestalten? Welche Formen der Bedürftigkeitsprüfung kommen überhaupt in Betracht?
Ja, eine Bedürftigkeitsprüfung ist aus meiner Sicht letztlich im Grundsatz zumindest unerlässlich, weil die Grundrente ja in Wirklichkeit eine Sozialleistung ist. Also im Prinzip sich speist aus dem Gedanken des Sozialstaates heraus und Existenzsicherung verlangt eben eine Bedürftigkeitsprüfung. Und diese Bedürftigkeitsprüfung ist im Sozialhilferecht umfangreich geregelt und die Sozialverwaltung hat auch entsprechende Erfahrung beim Umgang damit, sodass ich sagen würde, dass respektvoll eine solche Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen werden kann aufgrund und im Rahmen der Systeme, die es schon gibt.
Nun kann man das ja aber unterschiedlich gestalten. Man kann einmal gucken, wie ist denn das Haushaltseinkommen, oder man kann auf das gesamte Vermögen schauen. Was ist da angebracht?
Das ist richtig. Das ist ja im Moment auch der Streitpunkt. Wird nur auf das Einkommen geschaut oder wird auf das Vermögen insgesamt geschaut? Herkömmlicherweise und ich denke auch richtigerweise ist es so, dass bei der Bedürftigkeit eben geprüft wird, wie steht die Person da? Gibt es wirklich die begründete Sorge, dass diese Person ihr Existenzminimum nicht sichern kann? Und das ist natürlich nicht nur abhängig vom Einkommen, sondern von der gesamten Vermögenssituation dieser Person. Und deshalb schaut die Sozialverwaltung, Sozialhilfeverwaltung richtigerweise auf das Vermögen insgesamt. Das Einkommen allein, das reicht nicht aus. Und wenn allein auf das Einkommen geschaut wird, dann werden viele Personen in Genuss der Grundrente kommen, die eben alles andere als bedürftig und in ihrer Existenz gefährdet sind.
Wenn man jetzt das Vermögen mit einbezieht in diese Bedürftigkeitsprüfung, wäre das nicht ein bürokratisches Monster, was man da erstmal voranschalten müsste, oder wird auch das übertrieben?
Nein, das ist ja im Grunde nichts anderes als das, was es schon gibt. Also wir haben im Grunde es mit zwei großen Systemen zu tun. Das eine System ist die Rentenversicherung, die auf dem Gedanken von Beitragsäquivalenz beruht. Da wird eben ausgezahlt, was vorher oder auf Grundlage dessen, was vorher eingezahlt worden ist. Und dann haben wir das große System unserer Sozialhilfe, die davor bewahrt, dass jemand seine Existenz nicht mehr sichern kann. Und im Rahmen der Sozialhilfe gibt es seit jeher die Bedürftigkeitsprüfung, weil die Sozialhilfe eben nur dann eingreift seit jeher, wenn jemand tatsächlich bedürftig ist. Das heißt, wir haben das System, wir haben das Recht dazu, wir haben die Prüfungen und die Kriterien, die ausschlaggebend sind dafür, was Bedürftigkeit ist. Und wir haben auch entsprechende Verwaltungsstrukturen, in denen sichergestellt werden kann, dass diese Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen werden kann. Also da kommt nichts, käme nichts dazu. Das ist im Grunde das, was schon bislang existiert. Die Frage, die sich stellt, ist die Frage, ob man Personen, die eben nicht bedürftig sind, Leistungen geben möchte, die eigentlich für Bedürftige gedacht sind.
Da kommt dann die berühmte Zahnarztgattin ins Spiel, die wird ja sehr gerne angeführt. Würde die denn automatisch eine Grundrente erhalten, wenn sie selbst 35 Jahre lang geringfügig gearbeitet hätte? Welche Rolle spielt bei Ehegatten, wie viel Rente der andere bekommt? Wird man da als Paar veranlagt?
Also grundsätzlich wird auf die einzelnen Personen geschaut und in der Tat gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fällen, sozusagen von Erwerbsbiografien, bei denen es so ist, dass Menschen, die vermögend sind oder jedenfalls nicht bedürftig sind, lange Zeit in die Rentenversicherung eingezahlt haben, in geringem Umfang. Und der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, der SPD, sieht eben so aus, dass dann solche Personen tatsächlich Grundrente erhalten würden. Was einen eben stutzig werden lässt, ist die Tatsache, dass bislang die Rentner und auch kleinere Rentner nur zu einem sehr, sehr geringen Anteil Grundsicherung erhalten haben. Das heißt, in Wirklichkeit scheint es tatsächlich so zu sein, dass der allergrößte Anteil der in Anführungszeichen kleinen Rentner oder ein großer Anteil andere Einkünfte haben, anderes Vermögen haben, sodass sich wirklich die Frage stellen würde, ob das richtig wäre, hier Grundrente auszuzahlen. Grundrente ist, wie gesagt, keine vorenthaltene Rente, sondern Grundrente ist finanziert aus dem Steueraufkommen aller und soll helfen bei Bedürftigkeit. Und da ist die große Gefahr, dass nicht die erreicht werden, die erreicht werden sollten und dass viele, die erreicht werden würden, nicht bedürftig sind.
Das heißt, da sind wir an dem Punkt, ob die geplante Grundrente überhaupt taugt, um Altersarmut zu lindern, ob sie die richtigen trifft. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Das ist eben die ganz entscheidende Frage. Natürlich soll Altersarmut nicht sein in unserem wohlhabenden Gemeinwesen. Das ist ganz, ganz klar. Aber die tatbestandliche Struktur, die Voraussetzungen für die Grundrente, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, sind meines Erachtens nicht geeignet, Bedürftige zu erreichen und es werden eben viele erreicht, die nicht bedürftig sind. Also denken Sie an Fälle, in denen Menschen 30 Jahre lang eingezahlt haben und nicht 35 Jahre lang, wie es vorgesehen ist, und arm sind. Die werden von der Grundrente nicht erreicht. Und Personen, die eben 35 Jahre lang eingezahlt haben, weil sie nebenher nur gearbeitet haben, in einem ganz anderen Kontext auch noch tätig waren, die erhalten Grundrente. Und das kann eigentlich nicht sein. Und das führt zu dem Gebot, dass man genauer hinschauen muss und dass man eben sehen muss, was sind das wirklich für Personen.
Professor Dr. Hanno Kube von der Uni Heidelberg, vielen Dank.
Ein Hoch auf das Alter, Teil 3. Genießt es, solange es das noch gibt. Wenn du einem sogenannten geburtenstarken Jahrgang angehörst, wirst du dein Alter ganz besonders genießen. Deine Rente wird dann, hoffentlich, von einer immer kleiner werdenden Schar Mittelalter bezahlt. Das wird denen nicht passen, aber die Chance, dass sie erfolgreich aufmucken, ist relativ gering. Die Fortschritte im Gesundheitswesen und die damit verbundene Lebenserwartung ermöglichen dir wahrscheinlich auf jede Beschwerde einen coolen Konter. Das kann sein, aber wir sind mehr. Du kannst das vielleicht kaum glauben, weil man dich schon mit Mitte 50 auf deinem Arbeitsplatz nicht mehr sehen wollte und überall Menschen erzählen, dass man die Firma, die Partei und überhaupt alles verjüngen müsste. Aber die Verhältnisse, sie sind andere. Du wirst als Senior zur größten Wählergruppe gehören, zur größten Konsumentengruppe und damit zwar auch zu den größten Nervensägen, aber Widerstand hat wie gesagt wenig Sinn. Also genießt euer Alter, solange ihr noch könnt. Denn spätestens die dann jüngeren Generationen werden das Alter endgültig abschaffen. Jemand wird ausrechnen, dass die Renten nur dann noch sicher sind, wenn man sie frühestens mit 85 Jahren erhält. Das bedeutet natürlich, dass Betriebe sich neben dem Flipper für den Nachwuchs noch Treppenlifte für das obere Alterssegment anschaffen müssen. Aber grundsätzlich ist Altsein ein Luxus, den sich die Gesellschaft der Zukunft nicht leisten kann. Schon jetzt wird ja jeder Senior komisch angeschaut, der nicht mit seinen Enkeln zum Freeclimbing und Helikopterskiing geht. Der Leistungsdruck nimmt zu. Demnächst wird sicher ein PISA-Test erfunden, der mal nachsieht, ob die deutschen Alten international mithalten können. Ihr, die ihr bald dazugehört, werdet die letzten Senioren in diesem Land überhaupt sein. Danach geht's aus der Mitte des Lebens übergangslos aus dem Leben hinaus.
Nur das Alter ist sicher der ewige Streit um die Grundrente. HR2 Kultur der Tag. Bei uns sind die Frauen, die von Altersarmut betroffen sind, eher still. Sie leben meist zurückgezogen. Viele sind einsam, weil sie von dem Wenigen, das sie haben, kaum am sozialen Leben teilnehmen können. Auch Scham spielt eine Rolle. Das könnte auch ganz anders aussehen. In Schweden, in Stockholm, gibt es eine Gruppe, die aufbegehrt. Bei den Thursdays for Future gehen Seniorinnen gegen Altersarmut auf die Straße mit ganz klaren Forderungen.
Wer an einem Donnerstagvormittag zum Reichstag in Stockholm geht, der sieht sie schon von Weitem. Eine Gruppe von Seniorinnen, Tantpatrouillen, zu Deutsch Tantenpatrouille nennen sie sich. Die Demonstrantinnen halten Schilder hoch, auf denen steht »Mehr Geld für alte Damen« oder »Wir fordern ein neues Rentensystem«. Die Seniorin Maybrit Holmgren ist ganz vorne mit dabei. Wir haben uns ein Leben lang für niedrige Löhne abgerackert und jetzt bekommen wir eine noch niedrigere Rente. Auch, dass wir uns um die Kinder zu Hause gekümmert haben, wird uns nicht bei der Rente angerechnet. Neben Maybrit Holmgren steht Marianne Eriksson. Beide Damen tragen rote Mützen, das Markenzeichen ihrer Protestbewegung. Marianne Eriksson greift zu einem Mikrofon. Tantpatrouillen ist entstanden, um Druck auszuüben und um die Öffentlichkeit und unsere Politiker darüber aufzuklären, wie es ist, Rentner im heutigen Schweden zu sein. Wir fordern die Auflösung des Parlamentarischen Pensionsausschusses und dass die Politik anfängt, darüber zu reden, wie ein neues und gerechtes Pensionssystem aussehen soll. Mehr als ein Drittel der Rentnerinnen muss sich in Schweden mittlerweile etwas dazu verdienen, um über die Runden zu kommen. Davon sind vor allem diejenigen betroffen, die für die Kindererziehung den Beruf aufgegeben haben oder nach der Geburt des Nachwuchses nur noch in Teilzeit gearbeitet haben. In Schweden besteht das Rentensystem ähnlich wie in Deutschland aus drei Bereichen: der staatlichen Rente, einer Betriebsrente und der privaten Altersvorsorge. Hat man während seines Berufslebens nicht alle drei Vorsorgemöglichkeiten ergriffen, kommt am Ende oftmals nicht genug heraus. Wegen der Proteste der Seniorinnen vor dem Reichstag in Stockholm sieht sich nun auch die Politik dazu gezwungen, Stellung zu nehmen. Ole Settergren arbeitet für die staatliche Pensionsbehörde. Der Grund, warum so viele Senioren hier wenig Rente bekommen, ist, dass sie in ihrem Leben zu wenig verdient haben. Das kann man in Ordnung finden oder unfair. Meiner Meinung nach macht es einfach Sinn, die Höhe der Rente vom Einkommen abhängig zu machen. Für mich ist das logisch. Ole Settergren, seinerseits ein älterer Herr, bezeichnet sich im ARD-Interview als Feminist und Befürworter der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Seiner Ansicht nach wäre es ein Rückschritt, wenn Frauen plötzlich die gleiche Rente erhalten würden, egal ob sie zu Hause bleiben oder einem Beruf nachgehen. Wenn Hausfrauen am Ende dieselbe Rente bekommen wie Berufstätige, dann fehlt ihnen doch die Motivation, sich einen Job zu suchen. Dann würde keiner mehr einen Grund sehen, noch etwas für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Berufsleben zu tun. Die Tantpatrouillen vor dem Reichstag in Stockholm sehen das anders. Sie wollen ihre Proteste fortsetzen. Dass das schwedische Parlament jüngst angekündigt hat, die staatliche Rente ab dem kommenden Jahr um 200 Kronen, umgerechnet 18,50 Euro, monatlich zu erhöhen, reicht ihnen noch lange nicht. Nicht Fridays, sondern Thursdays for Future heißt es also hier in Stockholm bis auf Weiteres einmal die Woche.
Katharina Kaufmann über die Tantenpatrouillen in Stockholm. Zurzeit kommen bei uns 3 Arbeitnehmer für einen Rentner auf. Ab 2030 werden es nur noch 2 Arbeitnehmer sein für einen Rentner. Und diese 2 müssen auch noch für ihr eigenes Leben im Alter vorsorgen. Es ist deutlich geworden, die Generation, die jetzt voll im Arbeitsleben steht, muss sich fürs Alter anders aufstellen als ihre Großeltern. Das Rentenniveau wird weiter sinken, der Beitragssatz dafür steigen und die eigene Vorsorge wird wichtiger. Die Grundrente hilft da wenig weiter. Sie ist nur eine weitere Sozialleistung. Karl-Georg Luft ist Botschafter bei der parteiunabhängigen Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und er war lange bei den Jungen Liberalen für das Thema Rente zuständig. Guten Abend, Herr Luft.
Guten Abend, ich grüße Sie. Hallo.
Sie schreiben gerade Ihre Promotion über freiwillige Altersvorsorge der Generation Y, also der zwischen 1980 und 2000 Geborenen. Wie sieht es denn da aus?
Der Vorsorgeprozess dieser Kohorte ist eigentlich durch Komplexität geprägt. Die Generation der Millennials oder die Generation Y sieht sich einem Dilemma vor Augen geführt. Wie Sie schon sagten, haben wir einen stetig steigenden Altenquotient. Wir haben eine höhere Lebenserwartung und natürlich damit auch eine höhere Rentenbezugsdauer. Auf der anderen Seite haben wir explodierende Beitragssätze, je nach Prognose bis 2060 von bis zu 26%. Wir haben auf der anderen Seite eine Vollbesteuerung der Renten nachgelagert ab 2040 mit entsprechend sinkenden Nettoersatzraten. Das heißt, es bedarf dringend rentenpolitischer Innovationen und rentenpolitischer oder rentensystemischer Modifikationen.
Diese Generation Y, nach Ihren Recherchen, hat die das Gefühl, dass sie extrem benachteiligt ist oder machen sich die jungen Menschen gar nicht so große Gedanken über ihre Rente?
Meines Erachtens ist es nicht ein Gefühl der Benachteiligung zwischen den Generationen. Ich denke auch, gerade aus Sicht der jüngeren Generation, der jetzigen Beitragszahler und Steuerzahler und der künftigen Beitragszahler und Steuerzahler, kann man sich oder ist es geboten und wichtig, dass man jetzt gerade auch in Bezug auf das Thema Grundrente die Rentenentgeltpunkte derjenigen, die 35 Jahre und länger in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, tatsächlich auch aufwertet. Das heißt, ich sehe hier beispielsweise keinen Generationenkonflikt. Das Ziel einer solchen Maßnahme ist unstrittig. Der Durchführungsweg ist jedoch gerade unter dem Aspekt der Fairness und gerade insbesondere unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit kritikwürdig, denn wir müssen uns gerade auch in Bezug auf die Grundrente jeweils bei der Verabschiedung neuer langfristiger versicherungsfremder Leistungen bewusst werden, dass wir da einen breiten Konsens brauchen zwischen den Parteien, zwischen den Generationen auch, zwischen den Leistungsempfängern und den Zahlern, da es natürlich auch nachhaltig und seriös finanziert sein muss. Und es darf nicht zu einem Spielball des parteipolitischen Kalküls verkommen.
Wenn wir auf diesen Punkt Generationengerechtigkeit schauen, was finden Sie da jetzt unfair, möglicherweise unfair?
Naja, wir brauchen eine gewisse Planbarkeit. Was kommt da an Belastungen zusätzlich hinzu? Es ist ja, wie schon vorher angemerkt wurde, keine Leistung, die dem Äquivalenzprinzip unterliegt, sondern es ist ja rein steuerfinanziert. Das heißt, wie finanzieren wir es? Innerhalb der SPD kursieren da Vorschläge über eine zusätzliche Finanztransaktionssteuer. Was für Implikationen hätte sowas auch auf diejenigen, die jetzt natürlich im Nullzinsumfeld privat vorsorgen müssen, was natürlich schon erschwert ist. Das heißt, ich denke, unter dem ganzen Aspekt der Generationengerechtigkeit müssen wir diskutieren, wie sieht die Rentenpolitik der Zukunft eigentlich tatsächlich aus? Und wir müssen uns von dieser Flickschusterei von den einzelnen Gruppen, die wir zwar adressieren müssen, ein Stück weit verabschieden, da wir das Große und Ganze in den Blick nehmen müssen. Das heißt, es bedarf wirklich einer großen Innovation des Alterssicherungssystems.
Da hilft ja dann oft ein Blick mal ins befreundete Ausland. In manchen Ländern funktioniert es offenbar besser als bei uns, in den Niederlanden oder in der Schweiz. In der Schweiz zum Beispiel gibt es eine Mindestrente von 1.000 Franken und eine Höchstrente von 2.000 Franken. Alles Weitere ist wohl Privatsache. Was haben Sie beim Blick zu unseren Nachbarländern an Nachahmenswertem gesehen?
Der Vergleich ins europäische Ausland ist natürlich nicht immer eins zu eins nachahmenswert. Also ich denke, wenn wir in Deutschland über rentenpolitische Modifikationen sprechen, da müssen wir erstmal die Realitäten im Alterssicherungssystem wieder abbilden. Das, was 2001 eigentlich begonnen wurde mit der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Und das betrifft eben auch gerade den Dualismus zwischen den Systemkomponenten, die sich den stets wandelnden Rahmenbedingungen stellen, das heißt dem demografischen Wandel beispielsweise und den sie sich nicht stellen. Das heißt, Pensionen von Abgeordneten beispielsweise. Es ist dringend geboten, auch nach Ansicht der Stiftung für die Rechte der zukünftigen Generationen, dass wir zu einem System überkehren, dass jeder Abgeordnete und auch jeder Beamter einen Eigenvorsorgebeitrag erhält und nicht, dass wir sozusagen a priori festschreiben, die Beamten bekommen einen gewissen Prozentsatz ihrer letzten Besoldung fix, egal was sich auf der demografischen Seite tut.
Das heißt, Sie würden auch sich wünschen, dass mehr Menschen Beiträge in die Rentenkasse einzahlen, also auch Beamte und Abgeordnete.
Ja, beziehungsweise, dass dahingehend Wahlfreiheit herrscht, dass wir von diesem Dualismus wegkommen, dass nicht Abgeordnete ihre eigenen Vehikel haben und Beamte sozusagen gar nicht fürs Alter vorsorgen müssen, sondern ihre Pensionen garantiert bekommen, sondern dass wir dazu übergehen, dass jeder seinen Eigenvorsorgebeitrag bekommt und dieser muss dann innerhalb des Alterssicherungssystems investiert werden, sei es in die gesetzliche Rentenversicherung, sei es über private Rentenversicherungsprodukte, auf jeden Fall innerhalb des Systems, dass wir diese Entkoppelung nicht mehr haben zwischen denjenigen, die sich den demografischen Realitäten gar nicht mehr stellen und denjenigen, die sich diesen Herausforderungen zwangsläufig stellen müssen, qua Nachhaltigkeitsfaktor und Niedrigzinsumfeld, dass wir diese Spaltung nicht mehr haben. Aber das ist nur ein Aspekt der möglichen Modifikationen.
Also die Grundrente ist nur ein ganz, ganz kleines Rädchen in diesem großen System und da müsste mal ordentlich ran. Vielen Dank, Karl-Georg Luft, Botschafter bei der parteiunabhängigen Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Nur das Alter ist sicher, der ewige Streit um die Grundrente. Dieser Streit geht auf jeden Fall in die Verlängerung. Die Große Koalition hat sich für nächste Woche die Einigung in den Terminplan geschrieben. Das ist wichtig für den Zusammenhalt der Koalitionäre. Das Problem der zunehmenden Altersarmut wird damit wohl nicht gelöst. Sie finden den Tag wie immer als Podcast auf hr2.de oder auch in der ARD Audiothek. HR Info sendet eine Wiederholung ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.